Die Radio-Siegen-Kandidatenvorstellungen zur Bundestagswahl 2025. Heute mit
Katrin Fey.
Wie alt sind Sie?
Ich bin 57 Jahre alt.
Welchen Beruf haben Sie gelernt?
Ich bin Diplom-Sozialpädagogin und Angestellte in der DAK-Kinderklinik.
Wie sieht Ihre familiäre Situation aus, wenn wir fragen dürfen?
Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder, die nicht mehr bei mir zu Hause wohnen.
Was ist Ihr Lieblingsort in Siegen-Wittgenstein?
Mein Lieblingsort ist der Wald. Da bin ich häufig unterwegs. Ich brauche nur aus der Haustür rausgehen und bin im Wald. Das ist Kurzurlaub, den ich immer genieße.
Es ist Halbzeit bei unseren Kandidaten hier für die heimische Bundestagswahl. Wir stellen euch alle Kandidatinnen und Kandidaten lange hier im Interview vor und freuen uns sehr, dass wir jetzt Katrin Fey von der Partei Die Linke zu Gast haben. Hallo Frau Fey.
Guten Morgen.
Kurz zur Einordnung. Wir haben heute zum Zeitpunkt des Interviews den 28. Januar, also sollten irgendwelche Ereignisse noch danach passiert sein, die wir jetzt hier im Interview nicht behandeln. Deswegen da bitte nicht wundern, das nur kurz zur Transparenz. Und Frau Fey, kommen wir zu Ihnen und Ihrer Partei. Was möchte denn die Linke für Siegen-Wittgenstein im Bundestag gerne erreichen?
Also wichtig ist mir insbesondere die Armutsbekämpfung und die Umsetzung der Istanbul-Konvention. Das wären zwei Schwerpunkte, die ich für Siegen-Wittgenstein hätte, wo ich denke, dass es wichtig ist. Ich habe heute noch gelesen, ein Sechstel der Menschen in Siegen-Wittgenstein leben in Armut, davon auch viele Kinder. Das müssen wir stoppen und das wollen wir verhindern.
Jetzt wollen wir natürlich alle mitnehmen und vielleicht sind jetzt nicht alle komplett in den politischen Themen drin. Sagen Sie doch bitte einmal, was die Istanbul-Konvention bedeutet und warum Sie da gerne möchten, dass die umgesetzt wird.
Die Istanbul-Konvention ist für Frauenschutz, Opferschutz da. Das heißt, die hat Inhalte wie zum Beispiel Prävention und Schulung, aber eben auch den Frauenschutzraum, also die sogenannten Frauenhäuser, die ja aktuell noch nicht ausreichend finanziert sind. Jede Finanzierung muss eben stets neu beschlossen werden. Das heißt, es ist halt immer ein Wackelspiel und es kommt darauf an, Mehrheiten zu kriegen und das geht nicht. Es muss gesichert sein, dass ausreichend Schutzraum auch im ländlichen Raum flächendeckend vorhanden ist, kostenfrei für alle Frauen, die das brauchen.
Dann nehmen Sie uns gerne mal mit, wie ist denn der Status quo bei uns in Siegen-Wittgenstein, was das angeht?
Wir haben hier ein Frauenhaus, das wird von dem Verein Frauen helfen Frauen betrieben, die häufig Frauen auch abweisen müssen, sei es aus Kostengründen oder eben aus Platzgründen oder dann wird rumtelefoniert, wo Platz ist in NRW, aber es ist definitiv zu wenig Platz und die Beratungsstelle ist jedes Mal angewiesen, dass der Kreis Siegen-Wittgenstein eben diese Fördergelder freisetzt, was dann im Kreistag geschieht. Und da gibt es eben häufig Diskussionen und da bin ich der Meinung, das geht nicht mehr, dass also eine politische Mehrheit entscheidet, sondern da muss eine gesetzliche Grundlage her, dass die Finanzierung klar ist und auch für die Zukunft gesichert ist.
Verständlicher Punkt. Ich würde gerne aufs nächste Themengebiet kommen. Wir haben gerade über Armut gesprochen, ein Punkt, der natürlich bei vielen Leuten ein Loch ins Portemonnaie reißt, sind die hohen Energiekosten, natürlich bei Privatpersonen als auch bei Firmen. Was würde denn die Linke gerne dafür tun, dass die Energiekostenpreise wieder gesenkt werden können?
Also zum einen möchten wir die Energiepreise staffeln nach Einkommen der Leute. Das heißt, wer wenig hat, kriegt einen niedrigeren Preis und wer eben besser gestellt ist, kann eben auch mehr bezahlen. Also die Industriepreise zum Beispiel können auch reduziert werden. Dann kommt es aber darauf an, dass die Industrie, der Standort eben auch Zusagen macht. Zum einen im Umweltbereich, klimatechnischen Bereich, aber eben auch zum Beispiel für ArbeitnehmerInnen gesicherte Arbeitsplätze.
Sie haben gerade schon den Umweltbereich angesprochen. Da können wir ja vielleicht auch ein wenig zur Bekämpfung des Klimawandels kommen. Großes Thema ist in diesem Wahlkampf so ein bisschen hinten runtergefallen, wie ich finde. Und ich glaube auch, die letzten Umfragen zeigen, dass es den Deutschen gerade gar nicht so wichtig ist. Trotzdem wollen wir drüber sprechen. Was können wir denn hier in Siegen-Wittgenstein vor Ort konkret machen, um dem Ganzen entgegenzuwirken?
Also Vorschläge wären zum Beispiel, dass man auch in den Städten, außer an den Hauptverkehrsachsen, Tempo 30 einführt. Die Umweltspur muss ausgebaut werden. Dann muss natürlich die Möglichkeit zum Laden der E-Autos flächendeckend gefördert werden. Ladesäulen muss es geben. Und natürlich müssen überhaupt mal kostengünstige E-Autos auf den Markt kommen, die tatsächlich auch von der breiten Bevölkerung angenommen werden. Das wären wichtige Punkte. Dann natürlich der Mobilitätsausbau. Da möchten wir, dass der ÖPNV flächendeckend ausgebaut wird und eben das Deutschland-Ticket auf keinen Fall mehr als 9 € kosten darf. Am besten kostenfrei. Zum einen gut für die Teilhabe, zum anderen gut für den Klimaschutz.
Ich würde da an mehreren Punkten gerne ansetzen wollen. Zum einen aber würde ich jetzt ganz vorne anfangen, und zwar am Ausbau der Umweltspur. Das heißt, Sie würden die gerne noch mehr erweitern. Die steht ja ziemlich zur Debatte, gerade auch in der Siegen-Wittgensteiner Bevölkerung. Und viele machen ja mobil dagegen.
Das ist richtig. Das verfolge ich auch häufig auf Facebook, wo also ja jeder Unfall, der auf dieser Umweltspur geschieht, sozusagen kausal mit der Umweltspur in Zusammenhang gebracht wird. Da denke ich, das ist ein Fehler. Ob da Zusammenhänge bestehen, ist sehr fraglich, meiner Meinung nach nicht. Und man sollte natürlich auch mal abwarten, wie die Auswertung aussieht. Viele Leute sind ja auch froh, dass die Busse wieder pünktlich kommen, dass die RadfahrerInnen gut und sicher fahren können. Und von daher sehen wir da schon eine Zukunftsperspektive.
Da können wir ja direkt weitermachen. ÖPNV haben Sie schon angesprochen, dass der gestärkt werden muss. Gerade im Siegener Stadtgebiet muss man natürlich sagen, die Buspünktlichkeit profitiert von der Umweltspur. Was die privaten Leute bei Facebook da kommentieren, steht ja mal auf einem anderen Blatt. Aber ist das so ein zentraler Punkt, dass der ÖPNV generell verbessert werden kann, auch über die Kreisgrenze hinaus zwischen Siegerland und Wittgenstein?
Ja, das wäre ja wünschenswert, wenn die Linien zum einen ausgebaut werden und auch anders getaktet werden. Und natürlich, dass Wittgenstein davon auch profitiert. Das ist schon wichtig. Man kann ja auch über den Zug mal sprechen. Also, dass die Zugschienen mehr ertüchtigt werden, die Züge besser getaktet werden und eben auch kostengünstiger und zuverlässiger werden. Das wäre unsere Alternative zum Beispiel auch zur Route 57.
Jetzt haben Sie einige Sachen angesprochen. Wir können gleich gerne noch ein bisschen darauf kommen, wie das Ganze finanziert werden soll. Aber lassen Sie mich gerade eine Frage noch zu einer lokalen Thematik stellen. Und das wäre der Fachkräftemangel bei uns hier vor Ort. Der ist nicht nur in Siegen-Wittgenstein präsent, aber wir spüren ihn auch hier. Viele Unternehmen werben um Auszubildende. Auf der anderen Seite die Universität, die natürlich auch gerne Menschen haben würde, die hier bei uns studieren. Was müssen wir tun, um vielleicht unsere Region da noch ein bisschen attraktiver zu machen? Wie schaffen wir es, die jungen Leute hier zu halten oder eben auch junge Leute aus anderen Bereichen Deutschlands zu uns zu holen?
Ja, eine knifflige Frage. Also was bestimmt eine Rolle spielt, ist natürlich zum einen das Freizeitangebot, aber auch der ÖPNV, den wir ja schon hatten. Die Kinderbetreuung, also für junge Leute weiß ich nicht, inwiefern das ausschlaggebend ist, aber der Fachkräftemangel würde natürlich bestimmt bekämpft werden, wenn wir anbieten könnten, eine kostenfreie, gute Kinderbetreuung in allen Ortsteilen, in allen Stadtteilen gut erreichbar, am besten noch 24/7. Also auch für Leute, die im Schichtdienst arbeiten, insbesondere für Frauen, ist das ja immer sehr schwierig, angemessene Kinderbetreuung zu finden, wenn man im Schichtdienst ist. Da könnte der Fachkräftemangel durchaus meiner Meinung nach behoben werden. Also es gibt ja eine Studie zum Beispiel der Böckler Stiftung, wie man Pflegekräfte wieder mobilisieren kann. Da sind das wichtige Punkte, die Kinderbetreuung, aber auch die flexiblen Arbeitszeiten, Arbeitszeitenmodelle verändern. 4-Tage-Woche zum Beispiel.
Also die sehen Sie als grundlegende Alternative an, beziehungsweise als Mittel zum Zweck, dass man da wieder was gegen tun könnte.
Auf jeden Fall. Die 4-Tage-Woche ist bestimmt für viele ArbeitnehmerInnen attraktiv. Studien haben auch bewiesen, dass die Produktion zumindest in dieser Studie war es so, dass die Produktion gesteigert werden konnte, weil die Leute einfach erholter und konzentrierter bei der Arbeit sind.
Jetzt haben Sie schon viele Sachen angesprochen, die aus meiner Sicht auch sinnvoll sind, aber die in der Umsetzung ja auch unglaublich teuer sind. In Ihrem Wahlprogramm, da stehen noch viele andere Sachen, eben um auch die Lebenshaltungskosten zu senken. Bundesweiter Mietendeckel, Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, Bus, Bahn und Hygieneprodukte, preisgünstige Sockeltarife bei Strom und Heizenergie. Das Kindergeld soll auf 378 € erhöht werden und die Krankenversicherung soll eine Bürgerversicherung sein, in die alle einzahlen. Das klingt ja alles wirklich sehr, sehr gut, aber wie soll es bezahlt werden?
Ja, also da würden wir anfangen. Ich habe heute noch in der Siegener Zeitung gelesen, die Mehrheit möchte es auch. Eine Vermögenssteuer wäre für uns Thema. Vermögenssteuer, Übergewinnsteuer könnte man erheben, sollte man erheben. Also Konzerne, die in Krisensituationen übermäßig Gewinn macht, gibt es in anderen europäischen Ländern auch. Allein hier könnte man ungefähr 100 Milliarden erwirtschaften. Reichensteuer, Erbschaftssteuer, Kapitalertragssteuer. Also es gibt ja viele Steuern, die entweder abgeschafft oder abgesenkt worden sind, die wir gerne wieder einrichten möchten, weil einfach die Umverteilung stattfinden muss. Die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher. Also 1% der reichsten Menschen in Deutschland besitzt 1/3 des Gesamtvermögens. Und das ist ein Zustand, den wir uns einfach auch nicht mehr leisten können und der auch ungerecht ist.
Mhm. Reichensteuer sprechen Sie an und da steht auch konkret im Wahlprogramm, soll bei 6.500 Euro brutto im Monat beginnen. Außerdem soll es eine Milliardärssteuer geben, 12% werden da angegeben und es soll insgesamt keine Milliardäre geben. Das ist so ein bisschen der Schlachtruf.
Ja, das ist der Schlachtruf, den hat unser Parteivorsitzender, der Jan, kreiert sozusagen am letzten Bundesparteitag und das ist natürlich schon das Ziel. Also es gibt einfach einen Reichtum, der unnötig ist.
Aber fängt der bei 6.500 Euro brutto an?
Das ist ja der Spitzensteuersatz, der dann angehoben werden soll. Also das ist das Netto, Steuernetto, was dann sozusagen mehr besteuert wird. Ja, man muss aber auch andererseits sehen, dass die Leute bis dahin auch stark entlastet werden. Also die, die darunter sind, zum Beispiel bis 16.800 Euro, wäre das Einkommen steuerfrei und zum Beispiel ab 40.000 Euro brutto im Jahr würde man auf jeden Fall noch ein Plus erwirtschaften von fast 6.000 Euro.
Mhm.
Also die Mitte wird stark entlastet und das untere Einkommen und ab irgendwann geht es eben aufwärts. 8.000 Euro würde der Spitzensteuersatz greifen.
Ist ja so ein bisschen Robin Hood Prinzip, muss man ja sagen, von den Reichen nehmen und den Armen geben. So ist ja so ein bisschen das Prinzip. Sie haben eben das 9-Euro-Ticket angesprochen. Das kostet, glaube ich, lass mich nicht lügen, 58 Euro oder wie viel kostet es?
Inzwischen
58 Euro, glaube ich. Und kostenfreie Kinderbetreuung und die anderen Punkte, die Sie angesprochen haben, reicht das denn alles aus, in Anführungszeichen, diese Spitzensteuersätze und so weiter zu erheben oder müssen da noch andere Punkte passieren?
Also der Soli-Zuschlag dürfte auch nicht wegfallen für die reichsten 10%. Also unser Programm ist so ausgelegt, dass wir die obersten 2% sehr stark belasten und die sind aber auch, denke ich, so starke Schultern, dass sie das gut tragen können, um eben ja auch eine Transformation der Gesellschaft und auch den sozialen Frieden zu sichern. Also eine Transformation muss ja stattfinden, damit wir auch ökologisch weiter in die Zukunft gehen können. Sicher, also auch für unsere Kinder und Enkel.
Aber muss Leistung nicht, also ich verstehe schon Ihren Punkt, ganz klar, aber muss Leistung nicht auch immer noch belohnt werden? Ich möchte nicht sagen, dass damit niedrigere Einkommen nicht ihre Leistung bringen oder so, aber also Innovationen oder so, also die machen ja nicht umsonst gewisse Jobs.
Ja gut, aber es gibt ja auch durchaus Einkommen, die ja jenseits unseres Vorstellungsvermögens liegen. Also es gibt auch in unserem Programm zum Beispiel den Punkt, dass Manager von Vorständen eben auch nur noch das 20-fache des untersten Einkommens einer Fabrik bekommen dürfen. Weil es eben alles andere ist nicht mehr angemessen. Also inzwischen ist ja der Reichtum, der nimmt ja solche Formen an, dass wir uns das selber nicht mehr vorstellen können und die Leute ja häufig auch Steuern hinterziehen oder nicht mehr ehrlich sind bei der Steuererklärung, Steuern irgendwo ins Ausland bringen. Also auch diese Kriminalität müssen wir ja stoppen.
Ich nehme jetzt mal die Haltung Ihrer politischen Gegner ein und sage, ist es denn nicht gerecht, wenn wir einfach alle denselben Steuersatz zahlen? Weil es für alle ja eigentlich gleich sein sollte.
Ja, aber die unteren Einkommen sind ja sowieso schon viel stärker belastet, zum Beispiel mit Miete. Also inzwischen nimmt ja die Miete den Leuten fast 1/3 des Einkommens. Das geht nicht mehr. Ne? Und da sind die ja auch oft wehrlos, auch was die Energiepreise angeht und die Mehrwertsteuer. Das belastet eben die unteren und mittleren Einkommen ja viel, viel stärker als die Reichen oder die hohen Einkommen. Und das, da möchten wir uns gegen wehren und diese Leute stärken. Und dafür sind wir auch die Stimme.
Muss da auch eine Mietpreisbremse rein?
Da muss auch eine Mietpreisbremse rein.
Klare Antwort. Aber ist es nicht so, und da auch nochmal die Haltung vielleicht von einem Unternehmer einzunehmen, der vielleicht auch sagen könnte, wenn wir jetzt diese Steuerlast dann auf einmal tragen müssen, hemmt das dann auch nicht Investitionen bei uns, dass man halt einfach weniger Geld hat, um dann quasi sein Unternehmen weiterzuentwickeln, um Anschaffung zu machen, um neue Maschinen zu kaufen und so weiter und so fort?
Das bezweifle ich. Zum einen sehen wir ja, wie bei VW, dass ja auch in dem bisherigen System Innovation nicht stattgefunden hat. Da sind ja die Fehler auf der Vorstandsebene gemacht worden. Es gibt keine ausreichende Innovation für ein E-Auto zum Beispiel, das für uns alle erschwinglich ist und auch zeitgemäß wäre. Demzufolge kann man sagen, also das Geld geht ja gar nicht in die Innovation, sondern es geht ja oft in die Dividenden. Und das möchten wir natürlich nicht. Es wird einen Klima- und Transformationsfonds geben mit uns. Das heißt auch, dass solche Innovationen eben durchaus gefördert werden, aber auch verlangt werden. Da muss einfach mehr passieren. Der freie Markt regelt es da nicht.
Wir haben eben über Themen gesprochen, die so ein bisschen natürlich in den Vordergrund gerückt sind jetzt im Wahlkampf. Innere Sicherheit beispielsweise. Viele Parteien werben jetzt in den Wahlprogrammen damit, dass sie bei straffälligen Migranten härter durchgreifen wollen. Gerade in den letzten Tagen ist natürlich nochmal massiv Bewegung da reingekommen durch den Vorstoß von Friedrich Merz von der CDU. Wie steht Ihre Partei dazu?
Lehnen wir ab. Also wir lehnen das GEAS ab. Wir lehnen natürlich auch den Vorstoß von Merz ab, der ja auch in seiner Pressekonferenz sehr klar gesprochen hat von der eigenen Bevölkerung und der Tätergruppe. Diese Spaltung tragen wir nicht mit. Für uns sind Menschen, die hier hinkommen, aus vielerlei Gründe, die wir ja auch mit verursacht haben als industrieller Staat, erstmal Geflüchtete, die hier ein Recht auf Asyl haben. Das Asylrecht darf weder verkürzt noch ausgehebelt werden. Der Schengen-Raum darf nicht beschnitten werden. Und es darf schon mal überhaupt keine zeitlich unbegrenzten Abschiebeinhaftierungen geben. Also das ist ein Skandal, dass der Herr Merz das so äußert. Familienkinder, er macht da ja überhaupt keine Unterschiede. Das geht gar nicht.
Das Asylrecht beschneiden, das wollen ja auch die wenigsten gerade aktuell. Aber auf der anderen Seite kann ich auch die Argumentationslinie verstehen, wenn dann immer wieder so Taten wie in Aschaffenburg da sind, wo es Messerattacken gibt, wo dann der Hintergrund dementsprechend ist, dass es Migranten sind. Und da kann man auch die Argumentation verstehen, dass da härter durchgegriffen werden muss. Sind Sie da ganz weit von weg?
Man muss den Einzelfall betrachten.
Ja.
MigrantInnen, also das ist ja schon letztendlich eine Verallgemeinerung. Gewalt passiert ständig, häufig. Femizide passieren fast täglich.
Das wollen wir auch gar nicht irgendwie gegeneinander aufrechnen.
Aber ich will damit nur sagen,
dieser
Fokus liegt unheimlich dann auf dieser Gruppe und dann wird ganz schnell gesagt, die MigrantInnen oder eben die Afghanen oder wie auch immer, es ist ein psychisch kranker Mann. Interessanterweise, und das ist ja auch nicht das erste Mal, war er ja schon auffällig. Also es gibt durchaus Behörden und Institutionen und auch Fachärzte, die sich scheinbar schon mit diesen Menschen beschäftigt haben. Die Frage ist doch viel, viel eher, wie kann man im Vorfeld präventiv das verhindern? Genau wie Magdeburg. Und die Täter, insbesondere Magdeburg, der ist ja nicht radikalisiert eingereist. Der hat sich ja in diesem Land radikalisiert. Da wäre ja die Frage, wie kann das geschehen? Was haben diese Menschen, was hat die dazu getrieben, so radikal zu werden? Und wo hätte man bremsen können? Also das ist ja die viel spannendere Frage, wie jetzt zu sagen, wir schließen unsere Grenzen, was ja eine vollkommene Utopie ist. Und eben auch nicht gesetzlich.
Was aber bei beiden Taten, um Magdeburg und Aschaffenburg jetzt gar nicht miteinander zu vermengen, aber ja so war, dass beide zumindest auffällig gewesen sind, sind unsere Behörden nicht in einer gewissen Art und Weise komplett überfordert mit der Masse auch, die wir quasi mittlerweile auch hier haben?
Also die Masse, ich war ja zwischen 2015 und 20 sehr intensiv auch in Hilschenbach in der Obdachlosenunterkunft und habe mich sehr stark ehrenamtlich engagiert, ja. Überforderung, ja, aber es wurde meiner Meinung nach auch nicht genug nachgerüstet, weder personell noch in bürokratischen Abläufen. Das hat man ja frühzeitig erkannt, dass es Probleme gibt. auch bei der Registrierung und so weiter und so fort. Und da wurde einfach viel zu wenig gegengesteuert. Und der jetzige Abbau sozialer Strukturen wie Flüchtlingsberatung oder das psychosoziale Zentrum in Siegen-Wittgenstein, das ist doch genau das falsche Signal.
Also Sie setzen dann eher darauf, dass wir uns beim Thema Integration verbessern müssen.
So, auf jeden Fall müssen wir uns bei der Integration verbessern, bei der auch, wo wir eben das Thema Fachkräftemangel hatten, dass man sagt, ab Tag 1 Arbeitserlaubnis, Sprachkurse verpflichtend für alle, aber auch anbieten, nicht nur drüber reden, sondern auch das Angebot tatsächlich stellen. Leute, die in Kettenduldung sind, Menschen endlich einen sicheren Aufenthaltstitel geben, Sicherheit und was auch wichtig ist, ist der familiäre Nachzug, denn das stabilisiert die Menschen auch. Also es kann nicht sein, wie jetzt in der Siegener Zeitung zu lesen war, dass hier Menschen arbeiten und sich einbringen. Und dann darf die Frau aus Afghanistan, aus welchen Gründen immer auch, nicht einreisen. Das ist einfach ein Unding. Und das ist ja auch ein Stabilisationsfaktor. Für die Menschen hier.
Da bin ich auch komplett bei Ihnen. Ich meine, das sind natürlich positive Beispiele der Integration, auch wie sich hier jemand integriert ins Arbeitsleben. Jetzt gibt es aber halt ja trotzdem leider die Fälle, wo sich Menschen leider nicht so ins, sag ich mal, Arbeitsleben integrieren, sondern hier Sozialleistungen erhalten, dann straffällig werden. Und darum geht es ja auch gerade in der großen Debatte, dass straffällige Migranten schneller abgeschoben werden sollen. Bleiben Sie da trotzdem bei Ihrer Position, dass das nicht passieren sollte, oder muss man da wieder von Fall zu Fall unterscheiden?
War sehr spannend, das war nämlich auch bei der Karin Mioska ja die Frage, wo es darum ging, wenn ein Geflüchteter oder ein Migrant, eine Migrantin zweimal schwarz fährt mit der Bahn, ist das schon genug, um sie auszuweisen, in den Flieger zu setzen? Also das Wort straffällig ist eben äußerst dehnbar und da würde ich sagen, da bin ich dagegen, dass
ich das rede als jetzt, also Kompass ich rede jetzt in dem Fall nicht vom Schwarzfahren, ich rede schon von körperlicher Versehrtheit, also Versehrtheit, wenn ich da jemanden attackiere, in irgendeiner Form.
Ja, aber er wird ja dann hoffentlich hier vor ein deutsches Gericht gestellt und hier verurteilt. Da würde ich nicht mit zweierlei Maß messen.
Okay, dann würde ich sagen, wir verlassen so langsam mal diesen Themenblock innere Sicherheit und gehen vielleicht direkt mal zur äußeren Sicherheit über, denn wir leben ja gerade in Zeiten, wo viele Konflikte hochgekocht sind, der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, dann haben wir eine sehr angespannte Situation, gerade geht's ein bisschen besser in Palästina, der Konflikt mit Israel. Wie steht die Linke zu den Kriegen dieser Welt? Es gibt ja immer auch Rufe aus der Linkspartei, die NATO zu verlassen. Ist das nach wie vor ein Credo, was Sie unterschreiben?
Also es ist auf jeden Fall ein Fernziel, so würde ich es formulieren, dass man irgendwann natürlich in einer Welt lebt ohne Blöcke. Grundsätzlich ohne Blöcke, ohne atomare Bewaffnung. Das ist schon ein Ziel, was wir uns wünschen.
Das hätte ich vor 15 Jahren auch noch so unterschrieben. Ja. Ist das in der aktuellen Lage realistisch?
Ja, Realismus, gute Frage. Meiner Meinung nach ist es in die Ferne gerückt durch den völkerrechtswidrigen Angriff von Putin. Das ist schon richtig und da darf man auch die Augen nicht verschließen. Aber man muss schon auch sehen, dass es völkerrechtswidrige Angriffe ja auch von der NATO gegeben hat oder von den USA gegeben hat, dass die Türkei ein Bündnispartner von uns ist, der ständig Syrien bombardiert. Also letztendlich ist es so, dass die Gemengelage ist schwierig und die NATO ist für uns keine Wertegemeinschaft in dem Sinne. Also sie wird ja als Wertegemeinschaft dargestellt und Finnland ist jetzt auch schnell noch unter den Schutzschirm geschlupft, ne? Aber auch die NATO steht nicht für die Werte, die wir haben, natürlich. Von daher.
Ist nicht eine Absicherung, gerade, also dass dieser Bündnisfall eintritt, gerade wenn man sich die Situation mit der Ukraine und Russland anschaut?
Aber der Bündnisfall, und das möchte ich hier, also das muss man auch nochmal sagen, war auch Afghanistan. Das war ein Bündnisfall. Und da muss man sich doch tatsächlich fragen, war es das? Also ist schon wieder lange her, wird schon wieder nicht mehr so viel drüber gesprochen. Für mich war es kein Bündnisfall und auch für viele.
Also Sie meinen, man kann das ausnutzen?
Man kann es ausnutzen. Es wurde ja ausgenutzt von den USA. Die USA haben halt gesagt, es ist ein Bündnisfall. Und wir sind dem gefolgt. Wobei ja Afghanistan die USA überhaupt nicht angegriffen hatten. Auch heute gibt es noch viele Richter und Juristen, die sagen, das war kein Bündnisfall. Und trotzdem sind wir mitgegangen.
Über die Gründe der USA, glaube ich, also das ist ja schwierig, das hier in diesem Interview transparent zu machen. Allerdings, wenn man jetzt sieht, was in diesem Land jetzt wieder passiert ist, nachdem es ja gefühlt mal 10 Jahre halbwegs stabil war, und jetzt werden dort Frauen wieder verfolgt. Femizide haben sie eben angesprochen. Dürfen eigentlich nicht öffentlich auf die Straße gehen, nicht zur Schule gehen. Das zeigt ja eigentlich, also ich möchte das gar nicht rechtfertigen, dass diesen Angriff der USA, aber dass dieses Land ja nicht wie ein europäischer Staat agiert.
Das ist auf jeden Fall durchaus richtig. Aber die Frage ist ja, werden da unsere Werte verteidigt? Und auch das war das Credo. Unsere Freiheit wird am Hindukusch verteidigt oder unsere Werte. Und Länder, in denen Menschenrechte verletzt werden, gibt es ja unendlich viele. Die Frage ist halt, wie stellt man sich da auf? Bleibt man trotzdem in diplomatischer Beziehung, wie jetzt auch mit den Taliban zum Beispiel? Irgendwann muss man ja wieder miteinander reden. Wir sollten dort auch eine deutsche Botschaft installieren, um eben auch Menschen das die Möglichkeit zu geben, zum Beispiel ja in diese Botschaft zu fliehen oder sich um Asyl zu kümmern.
Jetzt ist es aber auch so, dass wir uns eben auch damit konfrontiert sehen, dass Putin weiter aggressiv ist und dass die NATO uns auch aus meiner Perspektive einen gewissen Schutz ja bietet, dass er halt eben nicht weitermacht. Und es ist ja auch nicht so wirklich von der Hand zu weisen, oder? Dass wir durch die NATO geschützt werden, zumal ja Deutschland, auch wenn es dieses Sondervermögen für die Bundeswehr gab, gerade nicht so wirklich in der Lage wäre, sich zu verteidigen.
Ja, also das hört man des Öfteren, das weiß ich nicht. Da wäre ich auch eher ein bisschen skeptisch, was so Berichte angeht, ob da nicht auch ein bisschen die Gunst der Stunde genutzt wird, um noch ein bisschen Geld. Also wenn ich dann von Ausgehuniformen höre, die jetzt angeschafft werden sollen, würde ich denken, naja, also scheinbar ist doch genug Geld da. Da kommen jedes Jahr 53 Milliarden hin und machen wir uns nichts vor. Aktuell wird das Geld im sozialen Bereich gespart. Und das wird uns irgendwann auf die Füße fallen. Das wird noch ein Problem werden. Aber nochmal zurück zu der NATO. Ist das ein Schutz? Ja, ist das ein Schutz? Fragezeichen. Also zum einen haben wir hier noch die Atomwaffen, die uns natürlich direkt zum beliebten Ziel machen würden, falls es irgendwann mal atomare Schläge gibt. Und während ich diesen Satz sage, denke ich schon, wie verrückt ist das denn? Das wollen wir alle nicht.
Oder wäre es ja vorbei. Ne?
Also, dann wäre es vorbei. Keiner möchte das. Und wir müssen endlich diese Abschreckung durchbrechen. Also es kostet alle nur unendlich viel Geld und wir müssen irgendwann versuchen, wieder über den diplomatischen Weg, über Sicherheitskonzepte miteinander eine Welt zu schaffen, die sicher ist.
Also wir müssen irgendwann auch wieder mit Russland auch ins Gespräch kommen.
Auf jeden Fall. Das wird ja natürlich, also machen wir uns ja nichts vor, die Geschichte ist immer sehr dynamisch. Russland war mal unser Befreier, gestern haben wir es noch gefeiert sozusagen, Auschwitz. Mein Opa war selbst in russischer Gefangenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, ist lebend zurückgekommen. Und Russland war lange Zeit, ich will nicht sagen ein stabiler Partner, aber zumindest ein relativ friedlicher Partner für uns. Und da haben wir uns natürlich auch eine sehr große Abhängigkeit begeben. Und wir haben da gewiss auch Fehler gemacht. Zum einen, was die Energiepolitik angeht, aber vielleicht auch was unsere Art und Weise angeht, Russland auch nicht, ja, wie soll ich sagen, nicht mit ganz ins Boot zu nehmen. Die NATO-Osterweiterung kann man in dem Falle auch durchaus kritisch diskutieren. Es gab Zusagen, dass es so nicht kommt. Ja, und Krieg hat immer eine Vorgeschichte, keine Rechtfertigung, aber jeder Krieg hat eine Vorgeschichte und wir sollten ein bisschen mehr abwägen, wie unsere Zukunft ist. Ich sehe die nicht in Waffen und nicht in Mittelstreckenraketen und nicht schon gar nicht in atomarer Aufrüstung.
Dann kommen wir mal wieder zu Ihrer Partei zurück. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Sie in den Bundestag einziehen mit den Linken und wie sehr hat Ihnen vielleicht auch die ehemalige Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis geschadet, weil die pflückt ja gerade relativ viele Stimmen auch mit ab.
Ja, also die wildert ordentlich bei uns, würde ich sagen. Allerdings sehen wir durch die Spaltung natürlich auch das Programm vom BSW ist halt einfach ein anderes inzwischen, ne? Daran kann man auch erkennen, dass diese Spaltung notwendig war und uns im Inneren natürlich wie soll ich sagen, befriedet hat und auch Schwung gegeben hat. Also wir haben eine unheimliche Eintrittswelle seit einiger Zeit, unheimlich viele junge Frauen insbesondere. Und von daher war dieser Schritt notwendig. Aber wir sehen schon, dass sie natürlich entgegen ihrem Ziel, die AfD zu halbieren, scheinbar eher uns halbiert. Aber die 5% sind, denke ich mal, im Sack, hoffe ich zumindest. 5+X wäre so meine Devise. Und wir haben natürlich ja auch unheimlich tolle Direktkandidaten mit unseren Silberlocken. Und da denke ich,
was war das eigentlich? Silberlocken, das ist quasi, dass man da Direktmandate holt, oder war die Kampagne?
So ist die Kampagne, die Gregor Gysi ganz überraschend am Bundesparteitag uns vorgestellt hat, dass er nochmal in den Ring steigt, zusammen mit Dietmar Bartsch und mit Bodo Ramelow, und versucht, diese 3 Direktmandate zu holen. Aber wir haben ja noch andere aussichtsreiche Kandidaten für Direktmandat. Von daher bin ich mal Optimist.
Ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht ganz drinne da in diesem Projekt. Was hat es genau mit diesem Projekt oder Silberlocke? Wie hieß es?
Silberlocke.
Ja. Ja, was hat es damit auf sich? Also Gregor Gysi hat ja jetzt keine Silberlocken.
Der hat keine Silberlocken.
Der hat keine mehr.
Nee. Ja, dass die 3 Herren versuchen werden, in ihrem Wahlkreis, wo sie eben aufgestellt sind, das Direktmandat zu gewinnen und somit uns den Einzug sichern. Nochmal alles reinwerfen sozusagen im Seniorenalter.
Jetzt haben Sie gerade eben ja schon diese 5% genannt, die ja doch noch ein bisschen auf der Kippe stehen, ob es dann klappt oder nicht, werden wir dann ja erst am 23. Februar sehen, beziehungsweise den Tag danach. Das gibt ja auch unterschiedliche Rechnungen mit, wie die Mandate verteilt werden. Wie sieht denn eigentlich da Ihre persönliche Chance aus, in den Bundestag zu kommen? Ich habe das mal ChatGPT gefragt.
Ja,
und zwar, wenn es knapp für 5% reichen würde, würde die NRW-Landesliste, glaube ich, so bis Platz 6, 7 ziehen. Ich glaube, sie sind auf Platz 9.
Ja.
Ja, also es ist nicht ganz aussichtslos.
Nein, es ist nicht ganz aussichtslos.
Okay, das heißt, ja. Da haben Sie schon die Hoffnung, dass das klappen kann.
Also das wäre natürlich sehr cool, wenn das klappen würde. Das hieß aber auch, wir müssen jetzt noch ein bisschen zulegen, aber dann könnte ich einziehen. Ja, ich habe also wirklich, der Listenplatz 9 hat mich sehr glücklich gemacht, muss ich sagen. Da bin ich sehr dankbar, dass meine GenossInnen da mir das Vertrauen so ausgesprochen haben.
Aber würden Sie Ihren normalen Beruf gar nicht vermissen?
Da bin ich ja jetzt schon so lange. Nö, eigentlich bin ich immer gerne, also ich mache gerne neue Dinge, ich bin da sehr offen. Da freue ich mich.
Aber wenn wir dabei sind, wir haben auch sonst immer mal wieder nach den Berufen gefragt. Kinderkrankenschwester, wenn ich jetzt richtig im Blick habe, sagen Sie nochmal.
Nein, Diplom-Sozialpädagogin. Aber ich arbeite in so einem interdisziplinären Team mit Pflegern, ErzieherInnen, also da ist alles bei.
Also Sie haben einen weiten Blick in den sozialen Bereich, kann man sagen. Ja. Vielleicht auch nochmal da aus Ihrer Sicht, was läuft denn da falsch? Oder was läuft auch richtig? Vielleicht fangen wir mal mit dem richtig an.
Läuft denn überhaupt noch was richtig hier?
Also was ich finde, was gut läuft bei uns, ist, dass wir eine gute Arbeit machen, dass wir wirklich ein tolles Team haben, dass wir qualitativ gute Arbeit machen und ich das Gefühl habe, dass zumindest auf meiner Station wir tatsächlich auch helfen. Also dass die PatientInnen gesund von der Station gehen oder zumindest mit einem gewissen, stabil sind und eine gewisse Vorstellung haben, wie das Leben weitergehen kann.
Mhm. So, jetzt kommen wir zu den Negativen.
Ja, das ist die chronische Unterfinanzierung natürlich des Gesundheitswesens, insbesondere durch die Fallpauschalen. Die Kinderklinik leidet da halt im besonderen Maße drunter und das ist geht einfach alles gar nicht. Das Gesundheitswesen, insbesondere Kliniken und Krankenhäuser, müssen abgekoppelt werden vom Markt. Es muss eben bedarfsgerecht finanziert werden. Und der Personalschlüssel muss einfach hochgesetzt werden.
Mhm.
Ja.
Kommen wir mal zu der Wahl noch am 23.02. Warum sollten Menschen in Siegen-Wittgenstein das Kreuzchen hinter ihrem Namen setzen?
Unbedingt, wenn man Armut bekämpfen will, dann sind wir die einzige Partei, die konsequent ist. Wenn man möchte, dass umverteilt wird, sind wir die einzige Partei, die ein gutes Programm hat und ein gutes Konzept hat. Klimaschutz ist uns auch sehr wichtig. Und ein Kreuzchen machen wäre natürlich, weil wir unabhängig sind. Wir haben keine Spenden. Wir haben keine, hinter uns steht keine Industrie, hinter uns stehen keine Großspender oder Konzerne. Wir sind unabhängig und wir sind für das Wohl der Menschen da. und möchten diese Welt zu einem besseren Ort machen.
Sie schreiben ja auch in Ihrem persönlichen Wahlaufruf, dass Sie gerne die Wahloption für Frauen sein wollen. Also was können sich denn insbesondere Frauen von Ihnen versprechen? Und dürfen Ihnen dann die Männer auch die Stimme geben?
Ja, auf jeden Fall natürlich gerne. Feminismus ist nicht nur ein Frauenthema. Nochmal an dieser Stelle gesagt, Feminismus geht uns alle an. Es geht ja um Gleichbehandlung. Das bedeutet zum einen für mich paritätische Besetzung aller politischen Ämter, aller Gremien, der Verwaltung und so weiter und so fort. Aber das bedeutet eben auch, dass Frauen angstfrei durch Siegen gehen können, dass Frauen angstfrei sich im digitalen Raum aufhalten können. Ja, dass einfach respektvoll miteinander umgegangen wird, dass ja häusliche Gewalt mehr Thema wird. Das muss einfach sein, dass wir mehr über die Gewalt sprechen, die Frauen erleiden. Und es muss selbstverständlich sein, dass dafür Beratungsstellen und Angebote geschaffen werden, die unabhängig sind von Entscheidungen in Gremien, wo überwiegend Männer sitzen.
Katrin Frey von der Partei Die Linke war das hier im Gespräch vor der Bundestagswahl 2025. Danke, Frau Frey, für Ihre Zeit.
Ja, ich habe zu danken. Es war sehr spannend.
Und dann wünschen wir alles Gute noch für den Wahlkampf und ja auch für die Wahl.
Vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer können was mitnehmen.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.